Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Reflexe. Heute mit dem Bündner Arno Kamenisch und seinem zweiten Buch Setznär. Arno Kamenisch, geboren 1978, erzählt in seinem zweisprachigen Prosa-Poem auf Deutsch und auf Rätoromanisch von einem Jahr auf der Alp. Er beschreibt die strenge Hierarchie unter den Sennen und berichtet vom Idyllischen und weniger Idyllischen, das sich vor dem Hintergrund einer mächtigen Naturkulisse abspielt. Mit Arno Kamenisch unterhält sich Hardy Ruess.
Arno Kamenisch, Setznär heißt dieses Buch auf Romanisch und auf Deutsch. Es ist eigentlich kein Roman, es ist auch kein Gedicht, es ist nicht Lyrik, es ist Prosa. Und doch hat es sehr viele lyrische Elemente drin. Vielleicht, ich nenne es mal so, es ist ein großes Prosa-Poem. Es geht um ein Jahr auf einer Alp. Es geht um die Sennen, um die Hirten, die da leben, die da arbeiten. Es geht um Fremdlinge, die da eindringen, Touristen, Bauern vom Dorf, die dort den Käse machen lassen. Also es geht um ein klassisches, traditionelles Thema. Sie kommen aus dem Bündnerland, sie schreiben auf Sursilvan und auf Deutsch, dieses Buch, wie gesagt, zweisprachig. Das heißt, sie schöpfen aus einem eigenen großen Repertoire an Bildern, vielleicht auch an Erfahrungen. Meine Frage, wie kommen Sie, das ist Ihr zweites Buch, auf dieses große Thema, die Alpen, Leben in den Bergen? Haben Sie eigene Bezüge zu einer Alp? Haben Sie bäuerischen Hintergrund? Sie sind ja Student mittlerweile am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel.
Ja, ich bin natürlich aufgewachsen in diesem Tal und mich faszinieren gewisse Traditionen, eben wie das Alpwesen, und letztendlich interessiert mich auch der Gedanke, etwas Bestehendes zu nehmen und das in neue Kontexte zu setzen. Persönlich, ja, ich kenne die Alpen von meiner Kindheit her. Als Kind habe ich 4 Sommer auf einer Alp verbracht und kenne so das Handwerk. Und für mich ist dann die Frage, ja, was mache ich aus Material, das vorhanden ist?
Das Material beruht also einerseits auf Erfahrungen, wo Sie als Kind auf der Alp waren. Auf der anderen Seite merkt man sehr schnell, das Buch besteht auch aus literarischer Erfahrung. Sie kennen Vorbilder, Sie sind literarisch versiert. Was ist stärker für Sie gewesen am Anfang, das eigene Erleben oder dann schon die literarischen Traditionen, mit denen Sie dann ja arbeiten?
Ja, das Material, der Stoff sozusagen, das ist immer ein Antrieb. Mich fasziniert die Sprache, und es geht ja auch sehr um die Sprache. Dann frage ich mich, wie kann ich diesen Stoff, dieses Material, das mich fasziniert, in einen literarischen Kontext setzen? Und was spielt da alles mit im Sinne, was sind Eigenheiten der Sprachen, die ich brauche? Und wie kann ich diesen Inhalt in Sprache wiedergeben?
Das erste Buch von Ihnen, Arno Kamenisch, war auf Deutsch nicht zu haben, ist nur auf Sursilvan geschrieben. Jetzt sind Sie zweisprachig präsent. Das führt natürlich dazu, dass man einerseits besser verbreitet wird als Autor, aber andererseits haben Sie natürlich auch 2 Muttersprachen, Deutsch und Romanisch. Warum haben Sie jetzt diese Zweigleisigkeit gewählt?
Als Rätoromane wächst man zweisprachig oder mehrsprachig auf. Und für mich haben beide Sprachen ihre Faszination. Und ich frage mich, wie kann ich mit der jeweiligen Sprache arbeiten? Letztendlich stehen die Sprachen nebeneinander, aber sie interferieren auch. Es hat im deutschen Text hat es romanische Ausdrücke und im Romanischen hat es Lehmwörter aus dem Deutschen. Ja, für mich ist auch die Frage wichtig, was könnte eine Realität sein im Romanischen? Die romanische Sprache ist durchsetzt durch die deutsche. Handkehrum gibt es zum Beispiel bei uns die Gemeinde Obersachsen, eine deutschsprachige Gemeinde im romanischen Gebiet. Im Wortschatz dieser Gemeinde kommen ganz viele romanische Wörter vor. Es ist eigentlich das Gegenteil. Und dieses Spiel mit der Dualität auch fasziniert mich.
Diese Dualität erleben Sie ja im Alltag. Sie kommen aus Tavanasa. Andererseits leben Sie in Biel, wo Sie eben das Literaturinstitut besuchen. Sie sind auch lange in Spanien gewesen. Sie haben Primarlehrer gelernt. Sie haben auch in diesem Beruf gearbeitet, dann in Madrid eben als Lehrer gearbeitet. Sie sind jemand, der in vielen Sprachen zu Hause ist. Was ist denn das Spezielle daran, dass Sie jetzt zum Beispiel nicht das Romansch Grischun gewählt haben? Das wäre jetzt ja die offizielle Schriftsprache. Und man versucht ja damit dem Rätoromanischen zum Überleben zu verhelfen. Sie aber bleiben bei ihrem Sursilvan, das ja nur von einem ganz kleinen Teil überhaupt der Rätoromaner gesprochen und verstanden wird.
Ja, Romansch Gesun, ich müsste es lernen, um es korrekt in dem Sinn zu schreiben. Es ist eine Art, eine Fremdsprache. Und dazu kommt das Sursilvan, das habe ich im Herzen. Das ist meine Sprache. Und wenn ich literarisch arbeite, schöpfe ich aus dem Sprachfundus. Viele Ausdrücke, die ich habe, die kommen von Leuten, beispielsweise älteren Leuten. Und das gibt's nicht im Romansch Gesun. Diese Sprache hat keinen Sprachhintergrund, keinen Sprachfundus. Ich kann mir nicht vorstellen, auf Romansch Gesun literarisch zu schreiben. Es ist vielleicht eine Sprache für die Presse, ich weiß nicht. Um Sachverhalte zu erklären, aber nicht um literarisch zu schreiben.
Sie haben gesagt, von älteren Leuten käme vieles, was Sie hören. Wie muss ich mir das vorstellen? In einem Dorf wie Tavanasa, wie wird denn hier die Sprache praktiziert noch, das Sursilvan im Alltag?
Ja, Tavana ist ein ganz kleines Dorf im Bündner Oberland, in der Surselve, und die Leute reden untereinander nur Romanisch. Und wenn ich im Dorf bin, ich genieße es, mit den älteren Leuten am Stammtisch im Restaurant meiner Tante zu reden. Auch zu hören, was haben sie für einen Sprachrhythmus, was haben sie für Ausdrücke und was haben sie vor allem auch zu erzählen. Und das Ganze fließt dann in mein Schreiben auch rein.
Man wird es dann hören, wenn Sie uns vorlesen. Arno Kamenisch aus Ihrem Buch Setz näher, romanisch-deutsch, erschienen bei Urs Engeler. Aber vorher vielleicht nochmals zurück auf den Stoff. Es ist ein Jahr auf einer Alp, das beschrieben wird, und wir haben hier einige Sennen und Hirten, und wir haben die Bauern, die ja das Vieh da auf die Alp geben. Dann haben wir Touristen, die kommen. Wir haben das Militär, die Schweizer Armee, die auf der Alp zu tun haben. Wir haben mal eine Schulklasse, die kommt. Das heißt, wenn ich jetzt das so aufzähle, haben wir eigentlich alle Versatzstücke, die bekannten, so aus diesem Genre der Heimatliteratur. Ist das eine Art Heimatbuch, Heimatroman oder Heimatpoem, das Sie jetzt uns vorlegen?
Nein, das ist kein Heimatbuch. Es geht mir nicht darum, jetzt ein Gebiet hochleben zu lassen, sondern es geht mir auch um die Ambivalenz. Es wird in diesem Buch nichts idealisiert, und meine Absicht ist auch, eine neue Sicht auf die Dinge zu geben.
Diese Gesellschaft hier auf der Alp, die ist ja sehr stark hierarchisch gegliedert. Es gibt den Senn, der ist der Chef, der Oberste, dann kommt der Zusenn. Dann geht's runter über den Kuhhirten zum Schweinehirt. Also ist ganz klar gegliedert, wer darf was und wer ist sozusagen der Underdog, auf gut Deutsch, der Unterhund. Das ist eine spannende Ausgangslage, denn es spiegelt sich ja hier nicht einfach nur das Alpleben, sondern es spiegelt sich ja eine Alltagserfahrung. Überall gibt's Leute, die sind ein bisschen mehr als andere oder die fühlen sich mehr als andere. Und das ist ein klassisches Klischee, das Sie hier jetzt auch anwenden können, das aber dann x-fach wieder gebrochen wird. Denn einer von denen liest zum Beispiel regelmäßig in einem alten Kalender. Das heißt, es sind Klischees, die Sie brauchen müssen, aber die Sie laufend brechen. Der Senn zum Beispiel landet ganz am Anfang in den Ästen eines Baums, weil er da mit seinem Hängegleiter eine schlechte Landung hinlegt, nicht? Also das sind diese kleinen Dinge, wo Sie auch arbeiten, rein jetzt mal von den Bildern her. Das ist was ganz Wichtiges in diesem Buch.
Ja, wesentlich. Es geht mir sehr um die Bildsprache und die Arbeit mit Klischees, mit Hierarchien, aber auch, dass ich die Bilder widerlege. Ich glaube, die Bilder haben Risse drin, zerbrechen. Ich breche auch die Hierarchien auf. Ja.
Es gibt auch eine ständige latente Aggressivität. Diese Männer sind schnell mal auch zu einer gewissen Gewalt bereit gegeneinander. Auch der Umgang mit den Tieren ist relativ hemdsärmelig. Das ist was, was man vielleicht so als Städter, als Städterin, die da gerne in diese Täler wandern, nicht unbedingt gerne hört oder sieht.
Ja, vermutlich nicht. Zum Beispiel der Umgang mit den Tieren, da zeigt sich für mich schon die Ambivalenz. Ist ja einerseits ist sehr roh und grob, andererseits ist da wieder eine gewisse Intimität. Ja, das interessiert mich auch, die Beziehung von Mensch zu Tier oder die Verschwiegenheit untereinander der Figuren. Kommunikationsformen, wie wird etwas vermittelt, ein Inhalt? Nimmt das den Umweg über eine Handlung, über ein Tier in dem Sinn, oder ist das dann der direkte Weg? Wenn das direkt gesagt wird, in welcher Form könnte es sein? Die Figuren, die sind da auf dieser Alp eingeschlossen, auch in die täglichen Abläufe. Und was hat das für eine Wirkung aufs Verhalten, auf die Handlung letztendlich und auch auf den Umgang untereinander? Das Isoliertsein, das Thema der Einsamkeit ist ja auch dann präsent.
Also einerseits haben wir so Arno Kamenisch in ihrem Buch Setz näher quasi eine ganz realistische Anlage, dieses Alpjahr mit diesen Hirten, mit diesen Sennen, mit den Bauern, mit den Besuchen der Alp, mit vielen kleinen Episoden auch, schönen, ernsten, auch traurigen, sehr präzise beobachtet. Dann aber das Wesentliche an diesem Buch für mich, die Sprache, die jetzt arbeitet. Vor allem merkt man dann eine unbändige Lust, sprachlich das durchzuexerzieren. Und wenn man dann ja links auf der Seite diese Originalsprache hat und rechts haben wir die Übersetzung, da kann man sehr gut, wenn man Deutsch gelesen hat, kann man mal das Sursilvan lesen und man wird sehr vieles verstehen, man wird vor allem sehr vieles vom Rhythmus her, vom Klang her nachvollziehen können. Vielleicht müsste man sogar laut lesen für sich selber. Das scheint mir eigentlich der wesentliche Punkt zu sein. Woher denn diese Lust, mit Sprache zu arbeiten, die aus Ihrem Buch heraus einen geradezu anspringt? Woher kommt das?
Das ist die Faszination für die Sprache und für den Klang einer Sprache. Faszination, mit Rhythmus einer Sprache zu arbeiten. Aber auch die Frage, was kann Sprache? Vielleicht darf ich präzisieren, für mich ist nicht das Romanische die Originalsprache und die deutsche Version ist nicht eine Übersetzung, sondern beide Versionen sind eigenständig. Ich habe das Buch zuerst auf Deutsch geschrieben und nachher auf Romanisch neu geschrieben. Ich sage bewusst neu geschrieben, weil jede Sprache setzt ja einen anderen Zugang voraus. Und für mich stellt sich die Frage, ja, was für unterschiedliche Qualitäten haben diese Sprachen? Wie kann ich zum Beispiel die karge Landschaft in Sprache darstellen? Also wie manifestiert sich die Landschaft in der Spracharbeit? Bei der romanischen Sprache, das sind andere Zugänge. Ein erster Zugang ist vermutlich die Umgangssprache der Leute aus dem Tal. Wie reden die Leute? Die Wörter im Romanischen, die sind kürzer, enden oft auf einem Vokal. Das heißt, ich habe da andere Möglichkeiten, mit Rhythmus zu arbeiten. Jede Sprache hat spezifische Qualitäten, die ich versuche darzustellen. Ich will die Sprache nicht einander gegenüberstellen oder die sollen sich nicht konkurrenzieren, sondern sich ergänzen.
Das Deutsche als Literatursprache, bei Ihnen jetzt in diesem Buch, kam es zuerst. Was ist der Grund dafür? Denn das erste Buch, wie gesagt, haben Sie ja auf Sursilvan geschrieben vor ein paar Jahren. Jetzt schreibt der Rätoromane, schreibt Deutsch. Das ist doch einigermaßen überraschend jetzt für mich.
Ja, dass ich das Buch zuerst auf Deutsch geschrieben habe, hat sicher mit dem Material, mit dem Stoff zu tun. Es spielt ja im rätoromanischen Gebiet. Und wenn ich das jetzt zuerst auf Deutsch schreibe, dann bedeutet das für mich auch eine erste Abstraktion. Und wenn ich zuerst auf Deutsch schreibe, dann bietet sich mir die Möglichkeit, eine andere Distanz zu haben zum Ganzen. Also ganz wesentlich im Prozess.
Jetzt wäre doch der Punkt gekommen, Arno Kamenisch, dass wir uns das einmal konkret anhören. Und dazu müsste doch gesagt werden, dass Arno Kamenisch Ihr Buch aus vielen Episoden und Bildern besteht. Sie sind vielleicht eine halbe Seite lang, drei Viertelseiten lang, kaum länger. Und im Verlauf dieser Geschichte, es ist chronologisch ein Jahr auf der Alp abgebildet, im Verlauf dieses Jahres wiederholen sich dann in den Episoden die Figuren, wiederholen sich Motive, sodass ein ganzer Motivkranz langsam aber sicher beim Lesen sich vor mir eröffnet. Und das kann jetzt natürlich dieses zusammengesetzte Stück aus den Einzelpassagen, das Sie uns vorlesen, nicht in diesem Ganzen widerspiegeln. Das ist nicht zu machen. Das vielleicht so als eine kleine Erklärung vorweg, bevor wir uns jetzt diese Passage gerne anhören.
Ganz hinten im Stall steht die Kuh vom Djiriblut. Sie hat mächtige Hörner, schön geformt, breit angesetzt, vielleicht die größten Hörner der ganzen Herde. Sie hat ein üppiges Euter, das beinahe bis zum Boden reicht, das beim Laufen an den verwelkten Alpenrosenstauden ankommt. Ein Prachtstier, sagt der Zusehn, wenn du es von weitem über den Platz kommen siehst, eine Grande Dame. Eine Freude, wenn sie auftaucht und die große Glocke über den Platz trägt, die Nase immer hochgetragen. Er fährt der Kuh mit der flachen Hand über den Bauch. Eine Kuh, wie sie im Buche steht, sagt er, nur Milch. Milch gibt sie nicht verrückt viel. Zwei Kaffeetassen pro Tag vielleicht, aber nicht mehr. Il pliente dem stalle de vartrecce, le vacca del giri blot, la cornuna, boim formada, il spez flotti nord lauter, guesle pli gronde corne de lentire muaglia, e la inzacca river che tonge quasi toccan giun pleun, che streche sur le scresce ziet vi, quella va della spastire si. In a vacca de nome pom, gil zetzen, cutti veses colle vendi il platz neu, in a grond dam, in chaffen, quella compare, balocca la branzina gronda sul platz vi, il nasa di na biadaul. El strecher la vacca col meun platz sul venteren, in a vacca de camifo, giel, mo lacci, lacci dat ella halbo verrockt, sil pli du a scadioles de caffè per gi, aber bude pli. Aus den Kuhschwänzen könnte man Perücken machen, aus den Kuhzähnen Knöpfe und aus der Kuhhaut Lederjacken, aus den Eutern Salben gegen das Altern und aus den Hörnern Flaschenöffner, aus den Eutern zudem Edelhandschuhe und aus den Zungen Handtaschen, aus den Klauen Schuhlöffel und aus dem Rest Futtermehl für die Schweine. Od les cuas de las vaccas vessens fa perucas, od els dens vacca nufs ed od la pial giacas de curom, od els iver seetze truges en contra la veglia decna ed od els corns arva butellas, od els ivers vessens vinavom fa vons nobles ed od las leungas tasches de meun, od las griffles ceduns de calces ed od el rest pur la pilsports. Der Zen sitzt am Steuer seines grauen Justice am späten Abend neben der Hütte mit dem Zwetschgenwasser in der Hand. Neben ihm auf dem Beifahrer sitzt der Zusen und auf dem Rücksitz der Kuhhirte und der Schweinehirte und die zwei Hunde. Der Zen sagt, im Auto ist es am sichersten. Er zuckt jeweils zusammen, wenn der Blitz niedergeht, dem Kuhhirten die Zäune frisst. Am Waldrand die Rottannen in Brand setzt. Der Regen putzt die Alp durch und den dreckigen Justy ab. Il Signun Cäse la sera tarde vos la rode de manade seu Justy sper la hitte culla buteglia vinach senta meun. Sper el Cäse il Zetzen es il Zetz de vos il Pastre ed il Purtje ed ils dus Cäuns. Il Signun gi e l'auto oisi plissigir. El se zacuda, cul cametsch che doine giuden, maglian vella seufs al paster, dat feucals pense l'ur di l'uaul, il stemperau lava tras l'alb e lava giù il giusti ciof. Die Nacht ist sternenklar. Der Zen liegt vor dem Schweinegehege im Gras. Neben dem Zen liegt die Flasche. Der Fazandin gräbt mit seiner Schaufel einen Graben um den Zen. Er steckt seine Schaufel in die Erde, drückt mit dem Bergschuh nach, hebt die Erde aus, steckt die Schaufel wieder in die Erde, hebt aus, bis er rundherum um den Zen gegraben hat. Grab weiter, Fazandin, grab weiter, tiefer und tiefer um den schnarchenden Zen herum. La noche clara, clara, la steules liegen jit. Il Signun Giaide von il Klaus, dil Sports el Pasche d'Irma. Spel Signun Giaide la Buteglia. Il Fazendin cava con sia pala in fossa intorno il Signun. El fece la pala e la tiara. Schmacca col calzè da curom si la pala. Alzò la tiara. Fece la pala giudene la tiara. Alzò. Tocan che la cavau intorno il Signun. El cava vinavon, cava vinavon, cava vinavon, Fazandin, pli e pli profond entouren il Signun. Der Seitenspiegel des Justice ist abgebrochen. Er hängt an zwei Drähten herunter. Ein Bauer der Alp Prada hat mit seinem roten Ebi den Seitenspiegel abgerissen. Der Zusen hat es gesehen. Der Zen weiß nicht, wer ihm den Seitenspiegel abgerissen hat. Der Jacken sagt, Seitenspiegel braucht man nicht und Rückspiegel sowieso nicht. Er fahre nie rückwärts, immer nur vorwärts. Verfahre er sich, was einmal in drei Schaltjahren vorkomme, fahre er weiter. Es führe immer ein Weg zurück, auch wenn man vorwärts fahre. Il Sittenspiegel de Justi erosio, el pendum vitus fil di roms de la var giù. In Pudel al Prada scherpau giù il spiegel con se webi tietchen. Il zetzen aveuai, il signunza bo, tige a scherpau giù il spiegel a seu giasti. Il giacken gi, sitte spiegel drovins bo, e rückspiegel sowieso bo. El mondi mai an avos, adine mon avon. Schal mondi ne gaffaleu, quicke schebe gine gain treu sons besiasts, mondi elvin avon, oi moini adine in avia an avos, eschins mondi mo an avon. Während der Schweinehirt den Platz mit dem Stahlbesen wischt, zählt er die Platten des Platzes. Hat er den ganzen Platz gewischt, weiß er gleich viel wie am Vortag. Der Platz hat 711 Platten. Davon sind 51 gespalten, 12 geviertelt und 22 haben einen Ecken ab. Dronkel purche schuhe il Platz, kulle schuhe de Stalle, dumbril purche las Plattes del Platz. Ail schuhe au a fin il Platz, sail tutine biasco di al gie von. Il Platz a seacchen ad endisch Plattes, de quelle sind schon contine Plattes fesses, dodisch ein partide sind quattr tox, eventje duas an giu in Canton. Du hast noch nicht ausgelernt, sagt der Sen zum Schweinehirten. Zum Sen schaffst du es in diesem Leben nicht mehr, darauf wett ich ein Kalb, vielleicht im übernächsten. Als Sen fällt man nicht vom Himmel, als Sen wird man geboren, als Schweinehirte auch. Tiasom bon prevo, gil signun si pil purche, tocken til signun de mognes di buple in quella vetta, quei mettel pag im vadi, forse la such proxima. Sco signun crodes buio de ciel, sco signun nesces, sco purche e.
Besten Dank, Arno Kamenisch. Das waren Passagen aus Ihrem neuen Buch, Setz näher. Es ist ein Prosa-Buch, vielleicht ein Prosa-Poem sogar, könnte man sagen, romanisch und deutsch, erschienen bei Urs Engeler. Wir haben vieles gehört jetzt. Wir haben diese Rückspiegel und Seitenspiegel plötzlich die Deutschen im Rätoromanischen gefunden. Wir haben auch einen Eckenab, ein Stück Mundart in ihrer Schriftsprache, in ihrer Hochdeutschen gefunden. Da sieht man, es ist eine große Sprachangelegenheit, vielleicht sogar eine kleine Sprachorgie, sicher aber ein Sprachfest. Sie haben gesagt, Sie hätten auf Deutsch zu schreiben begonnen, damit Sie Abstraktion erreichen, damit Sie Distanz zum Stoff erreichen, denn diese Alpen, diese Berge, diese Sennen, diese Hirten, eine Hirtin kommt auch vor, aber es ist eine Männerwelt, die sind uns allen, uns Schweizerinnen und Schweizern, ja sehr nahe, Ihnen natürlich noch näher, wenn Sie in der Sous selber aufgewachsen sind und von dort her kommen. Aber da hört man eben sofort auch den Kunstanspruch heraus. Das ist ein sehr künstliches Buch im Sinn von artifiziell, von Kunst, nicht von unnatürlich. Hat das damit zu tun auch, dass Sie jetzt Ihren Blick für Sprache, für Literatur, für Motive auch geschärft bekommen haben am Literaturinstitut in Biel, wo Sie ja studieren?
Ja, ich glaube, das hat auch sehr damit zu tun. Am Literaturinstitut, glaube ich, habe ich wirklich meinen Blick für das Wort, für die Sprache geschärft. Ich glaube, ich schreibe jetzt viel bewusster. Hinterfrage jedes Wort, ob es das Richtige ist. Stelle mir Fragen, die ich vorher mir nicht gestellt habe.
Könnte dann diese Bewusstheit gegenüber der Sprache, dieses Bewusstsein, das Reflektieren auch, könnte das, nebst dem, dass es ja jetzt hier eine ganz positive Wirkung hat, könnte das auch dazu führen, in einem schlechteren Fall, dass man vielleicht den spontanen Zugriff auf Dinge ein bisschen verpasst, weil man sofort an Kunst denkt? Ist das eine Gefahr, die da nicht auch lauern könnte?
Ich glaube schon, dass man einen Text kaputt machen kann, indem dass man da zu viel will. Es geht darum, glaube ich, den Mittelweg zu finden zwischen Impuls und auch Sachen, die wirklich aus dem Bauch kommen, so hinzunehmen, wie sie kommen, und der Anspruch da, wie ich mit Kunst umgehe, wie ich mit Sprache umgehe. Und das ist vermutlich die große Kunst, an dem Mittelweg zu finden.
Und auf diesem Weg, das ist, glaube ich, das Entscheidende an diesen Lehrgängen in Biel, auf diesem Weg wird man begleitet. Das heißt, man wird nicht eigentlich instruiert, sondern man arbeitet mal von sich aus und dann wird eben durch diese Mentorinnen und Mentoren, die da sind, wird der Text plötzlich auch zum Stoff, zum Gegenstand und zum Diskussionsstoff. Das, glaube ich, ist das Entscheidende, wenn ich das recht verstanden habe an diesem Lehrgang in Biel.
Ja, es wird nicht in dem Sinn instruiert, denn wir haben sehr wenig Präsenzzeit. Dieses Jahr zum Beispiel 1,5 Tage war ich dort. Das Wichtigste am ganzen Studium ist für mich das Mentorat. Ich schreibe da meinen Themen an meinen Texten und ich habe die Möglichkeit mit Leuten, in meinem Fall jetzt mit Bernd Sterch, einem arrivierten Autor, über meine Texte zu reden. Und die Aufgabe eines Mentors ist meiner Ansicht nach wirklich, dass er Widerstand leistet, mir Fragen aufwirft, auf die ich vermutlich selber nicht gekommen wäre. Und so die Reflexion fördert. Dadurch, dass am Institut eine große Vielfalt an Leuten unterrichten und dozieren und dass die Dozierenden wechseln, wird auch die Meinungsvielfalt bewahrt, was für mich etwas Wesentliches ist. Es geht für mich dann darum, mich zu positionieren und ja, meinen Platz auch zu finden im Ganzen.
Herzlichen Dank. Einen Platz haben Sie auf jeden Fall jetzt gefunden, mit Ihrem Buch «Setz näher», bei Urs Engeler erschienen, romanisch und deutsch. Einen Platz für dieses Buch. Es wird hoffentlich noch viele weitere Plätze geben, die mit Büchern von Ihnen bestückt werden. Vielen Dank, Arno Kamenisch, dass Sie bei uns in Reflexe zu Gast waren.
In Reflexe hörten wir den Bündner-Autor Arno Kamenisch im Gespräch mit Hati Ruess. Setz näher, das zweisprachige Prosa-Poem, ist auf Rätoromanisch und auf Deutsch erschienen im Verlag Urs Engeler.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.